dann wandelt er sich teilweise in kinetische Energie, und diese kinetische Energie, wenn die dann weiter anstößt, dann schafft die das eben immer, noch größer zu werfen. Natürlich kann man jetzt nicht den Kleinen gegen den Größten machen, aber eins nach dem anderen, das ist Dominoeffekt. Dominoeffekt gibt es jetzt nicht nur im Spiel, sondern auch im tatsächlichen Leben. Wenn jemand in der Familie sagt, ich möchte jetzt Rauchen aufhören und da konsequent das macht, ist es nicht ausgeschlossen, dass er damit andere ansteckt. Seine Frau, seine Kinder, in seiner Umgebung, auch Menschen sagen, nö, das ist ein Vorbild für mich, das möchte ich auch tun. Und auch mit der Großzügigkeit hat man das experimentell auch empirisch belegt. Wenn jemand großzügig ist, steckt es an. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren in einer Gemeinschaft hier im Bezirk, da haben die mir erzählt von ihrem Silvesterabend, wo sie dann endgültig entschlossen haben, das Gemeinschaftsgebäude neu zu bauen, neu zu gestalten. Und dann hat einer gesagt, jawohl, und dann müssen wir jetzt alle zusammenlegen und ich gebe auf alle Fälle mal 5.000 Euro in den Topf. Und das war dann so das Aha, und das hat was ausgelöst. Und jetzt weiß ich nicht, wie zum Schluss deren Finanzierung aussah, hat keine Ahnung. Aber das war der Anfang, wo viele mitgenommen hat. Und auch im tatsächlichen Alltagsleben, es gibt eine Geschichte aus Berlin vor vielen Jahren, ein Fahrradfahrer fährt quer drüber, der Bus muss ausweichen, der Bus fährt gegen eine Säule von einem Gebäude, die Säule stürzt um auf den Zebrastreifen. Niemand kommt zu Schaden, aber auch Beispiel für einen Dominoeffekt. Und auch in der Politik gibt es Dominoeffekte. Also das liegt jetzt ein paar Generationen zurück, oder nicht ein paar Generationen, aber schon lange zurück. Der Vietnamkrieg losging, da hatte die USA Angst, dass diese Entwicklung in Vietnam der ganze Ferne Osten rot macht. Und deshalb haben sie gesagt, jetzt müssen wir eingreifen. Und wenn wir es uns nochmal überlegt, ins Heutige reingeht, dann können wir auch sagen, ein Motiv von Russland, von Putin, die Ukraine zu überfallen, war eben auch zu sagen, die Angst, Mensch, wenn die jetzt Freiheit lebt und Demokratie, dann geht das über Grenze, dann ist das vielleicht nicht aufzuhalten und geht gegen das System, das ich lebe. Also wir sehen, es gibt sehr viele Beispiele, ganz praktisch im Alltag. Und wenn es jetzt so viele Beispiele im Alltag gibt von Dominoeffekten, warum soll es dann nicht auch im Glaube der Dominoeffekt geben? Und die Geschichte, die lesen wir jetzt, die lest es vor, aus der neuen Genfer Übersetzung. Ihr könnt mitlesen, aus Lukas 5, 27 bis 32. Als Jesus danach weitergehen ging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ich sage, das ist ein ganz typischer Dominoeffekt des Glaubens. Lukas erzählt eine ganz einfache Geschichte. Levi, der Zöllner, wird ein Jünger Jesu, und das Erste, was er tut, ist ein Fest für seine Buddies, für seine Kumpels und Freunde zu feiern, damit sie Jesus auch kennenlernen. Er geht sozusagen in sein Netzwerk rein und schließt den Menschen in seinem Netzwerk den Kontakt zu Jesus auf. Und heute möchte ich mit euch nachdenken über diesen Dominoeffekt. Was passiert da? Dieser Dominoeffekt im Land des Glaubens. Und ich möchte jetzt nicht tief einsteigen, überhaupt nicht einsteigen, auf die schon viel gehörten eben sozialen Komponenten dieser Geschichte. Zöllner sind böse Menschen und es ist sehr verwunderlich, dass der Herr Jesus sich mit ihnen einlässt. Ich möchte auch nicht eingehen auf die sozialgeschichtliche Komponente, das römische Zollwesen und die Verachtung der frommen Juden für die Kollaborateure, die da mitgemacht haben und sich reich gemacht haben damit. Stattdessen, und das ist auch die Geschichte, das beabsichtigt die Geschichte auch, möchte ich eigentlich nur den Dominoeffekt betrachten. Mit euch bestaunen, wie die Kettenreaktion des Evangeliums funktioniert. Am Anfang eines jeden Dominoeffekts gibt es den Anstoß. Und der Anstoß kommt von Jesus. Alles fängt ganz klein an. Und man kann es ja fast überlesen. Es ist die kürzeste Bekehrungsgeschichte der Welt. Jesus kommt vorbei, sieht Levi, ruft ihn und er verlässt alles, steht auf. Interessant an der Stelle die Reihenfolge, er verlässt alles und steht auf. Also bevor er aufsteht, verlässt er alles. Aber auch sicherlich bewusst so erzählt von Lukas. Und er geht hinter Jesus her. So, das war's dann schon. Die Bekehrungsgeschichte vom Levi. Und diese Kürze und diese Knappheit, die ist Programm. Schauen wir mal dahin, was alles nicht steht. Wir erfahren nichts über das Innenleben des Levi. Ob er zufrieden war oder heimlich unglücklich. Ob er ein gieriger, zynischer Mensch war oder ob er an seiner Isolation im Grunde genommen litt. Ob er zufrieden war oder heimlich unglücklich. Ob er sich tiefe Gedanken machte oder einfach nur sich überrumpeln ließ von Jesus. Ob er in innere Kämpfe zu einer reifen Entscheidung führten, jetzt alles auf die Jesuskarte zu setzen. All das wäre ja sicherlich super interessant und man könnte viel darüber nachdenken und reden, aber das erfahren wir nicht. Denn die Kürze in dieser Geschichte ist das Programm vom Lukas. Es steht nicht da, weil es nicht entscheidend ist. Es hat keine Entscheidungsrelevanz für die Entscheidung Jesu, den Levi zu rufen. Jesus sieht den Menschen, Jesus ruft ihn und nur darauf kommt es an. Jesus kommt vorbei und er ruft ihn und sein Ruf hat Macht. Und dieser Ruf zieht Levi auf die Füße und macht ihm Beine. Die Initiative geht von Jesus aus, nicht von Levi. Jesus knüpft an nichts an. Die Kraft liegt in dem Ruf von Jesus und nicht in der inneren Entscheidung des Levi. Das ist alles, was wir hören sollen. Das ist kurz gesagt Erwählung. Bevor Levi aufsteht und nachfolgt, hat Jesus seine Wahl getroffen, den Levi zu berufen. Damit wird uns allerdings Entscheidendes gesagt, zum einen ganz persönlich für unser Leben, für unsere Geschichte und zum anderen aber auch zum Weiterdenken, zum Persönlichen. Dass wir hier sitzen, verdanken wir der Tatsache, dass Jesus auf seinem Weg durch die Zeiten auch bei uns vorbeikam, dass er uns gesehen hat. Wundersamerweise und wunderbarerweise hat er uns erwählt, angeschaut, gerufen, auf die Beine gebracht. Als wir getauft wurden, hat er uns gerufen. Als wir von ihm hörten, hat er uns gerufen. Als sich irgendjemand mit uns Mühe gab und um uns kämpfte und uns überzeugte oder einfach charmant überrumpelte, da hat er uns gerufen. Als wir anfingen, ihm nachzufolgen, konsequent zu sein, in der Bibel zu lesen, da hat er uns gerufen. Es ist sein Ruf und nicht unsere Initiative. Wir haben uns nicht darum beworben. Aber sein Ruf bringt uns auf die Beine. Erstmals und immer wieder neu. Jeden Tag. Und am Ende, da wird es nochmal so sein. Und du hast es vorher auch gesagt. Am Ende wird er uns noch einmal rufen aus dieser Welt in seine Nähe. Er hat uns gerufen und darum brauchen wir nicht daran zu zweifeln, dass er uns wollte, dass es sein Wille war, dass wir ihm nachfolgen. Du bist gewollt, weil Jesus spielt nicht mit uns. Wir sind gewollt. Und an der Stelle noch zum Weiterdenken, so macht Jesus das. Jesus geht durch die Zeiten und kommt bei Menschen vorbei, sieht sie, ruft sie, zieht sie auf die Beine. Seine Mission seit jener Nacht in der Krippe. Er ist unterwegs, wir sind sein Team, nicht mehr, aber das ganz sicherlich. Der Anstoß, zuerst geht es um nichts, das wir zu tun hätten. Zuerst spricht uns Jesus zu, du bist ein Gerufener. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt kommt es zu diesem Dominoeffekt in Kapernaum damals. Es ist wichtig, dass in unserer Geschichte in diesem Fall kein Befehler geht. Lukas berichtet hier ja nicht vom Missionsbefehl. Es ist wirklich, ich wiederhole es gerne, ein Dominoeffekt. Es passiert einfach nur mit der Bewegungsenergie, mit der kinetischen Energie, die Jesus mitbrachte. Er stupst Levi an und in schönster Eleganz fallen nun die Steine. Levi hat alles verlassen. Ich wusste gerne, ob es ihm schwer gefallen ist. Das ist ja unsere erste Intuition. Oh, wie schwer muss das gewesen sein? Alles verlassen. Aber vielleicht war es ja auch gar nicht so. Vielleicht war es gar nicht so schwer. Vielleicht, so könnte ich es mir ja auch vorstellen, war es ein großer Befreiungsschlag für Levi. Alles zurückzulassen, leicht, frei, mit leichtem Gepäck auf neuen Wegen unterwegs sein. Ohne die drückende Last des alten Lebens. Wissen wir nicht, wie es tatsächlich war. Es gibt hier eine kleine Merkwürdigkeit, er hat alles verlassen, aber in seinem Haus kann er noch große Feste feiern. Ja. Aber wir nehmen das so hin, wie es da steht. Und jetzt feiert er ein Fest und er feiert dieses Fest zur Ehre von Jesus. Das ist ihm wichtig. Jesus soll geehrt werden. Er will dankbar sein. Er will Jesus die Ehre geben. Und deshalb feiert er ein Fest. Aber er will das nicht nur jetzt mit seinem neuen Kreis feiern. Nein, er lädt seine Freunde ein. Er lädt seine Buddies ein. Und er hat sie nicht vergessen. Noch etwas, das er von Jesus auf die Beine gebracht, nicht aufgeben soll. Er gibt ein Fest zu Ehren von Jesus und er hat seine alten Kumpels alle eingeladen. Den David, mit dem er schon so lange arbeitet, den Samuel, mit dem er bangte und hoffte, als sein Kind so krank war, den Tobias, mit dem er oft noch lange abends beim Wein zusammensaß und mit Jeremias, der immer ein Lied auf den Lippen hat. Das war sein Netzwerk, sein Alltagsleben, die Menschen, denen er vertraute, die seine Freunde waren. Von John Ortberg gibt es eine wunderschöne Beschreibung von Mission. Der sagt, Mission heißt, die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit Jesus, dem wir folgen. Jesus, dem wir folgen, zusammenbringen mit den Menschen, die wir lieben. Und nichts anderes hat er Levi gemacht. Mehr tut Levi nicht. Er hält keine Ansprache. Er schreibt auch nicht sein erster Worship-Song. Er organisiert keinen Hauskreis. Wochentag, oh, passt der, passt jener. Nein, macht er alles nicht. Er sorgt nur dafür, dass seine Freunde mit Jesus und seinen anderen Jüngern zusammen sein können. Er gibt Jesus den Ort, an dem er die Nächsten rufen kann. Er sorgt dafür, dass Jesus predigen, erzählen, erklären, einladen und eben rufen und berufen kann. Und wir hören, dass Jesus und seine Freunde nicht zögern. Solche Einladungen nehmen sie gerne an. Und damit sind wir an der Stelle, wo der Dominoeffekt passiert. Jesus stupst Levi an und nun sind es seine Freunde, die von der Bewegungsenergie bewegt werden. Das ist auch der Höhepunkt dieser Geschichte. Das Highlight und das, wo es dann weitergeht. Was uns an Levi hier auffällt, zwei Punkte. Dass er erstens seine Lebenswelten miteinander verknüpft. Das ist natürlich die Voraussetzung. Er hat Lebenswelten und er verknüpft sie. Moderne Zeiten unterscheiden sich von früher dadurch, dass wir noch viel mehr in eigenen Lebenswelten drin sind. Nehmen wir mal ganz zufällig den jungen Arzt. Er lebt in der Welt der Klinik mit ihrer seltsamen Sprache. Mit denen, die diese Welt bevölkern, Ärzte, Pfleger, Patienten, da funktioniert es super gut. Und da funktioniert er auch so mit dieser Sprache, wie es von ihm erwartet wird. Aber er lebt ja auch noch in der Welt seiner Familie, seiner Freunde und vielleicht sogar in seiner Gemeinde. Und da geht er auch zum Gottesdienst, der arbeitet mit. Und irgendwann, schließlich hat er das in der Medizin ja auch hingekriegt, kann er sogar die seltsame Sprache der frommen Leute sprechen. Er sagt plötzlich Dank, statt einfach nur zu danken. Er hält Fürbitte, anstatt einfach nur für Menschen zu bitten. Das ist einfach so. Wir können das als moderne Menschen ganz gut uns auf Lebenswelten einlassen, in Lebenswelten funktionieren. Es käme ja auch gar nicht gut an, wenn der junge Arzt dann am Krankenbett nur sagt, lass uns Fürbitte halten. Oder wenn er abends seine Tochter ins Bett bringt, bei ihr noch den Sauerstoffgehalt misst und nicht die schöne Gute-Nacht-Geschichte erzählt, die Lieblingsgeschichte von seiner Tochter. Wir können das, wir funktionieren das. Ich kann das von mir auch sagen. Ich habe das extrem erlebt, auch in jungen Jahren, als ich im Beruf so nach vorne wollte auch, dass ich da zwei Welten draus gemacht habe. Und dass ich bewusst auch gesagt habe, ja klar, in der Gemeinde ist die eine Welt, aber die Regeln in der Gemeinde, da gehe ich im Beruf unter, wenn ich die alle einhalte. So. Und dann habe ich ganz extrem die zwei Welten gelebt. Beruf, Gemeinde, Familie. Und ich habe das auch lernen müssen, zu sagen, das ist nicht so, das muss zusammen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich es fertig gelernt habe. Ich bin da immer noch lernender. Es ist immer wieder neue Herausforderungen. Aber ich habe es gelernt und gesagt, nein, es kann nicht sein, dass ich im Beruf so bin und in der Gemeinde so. Das kann nicht sein. Und der Levi, der zeigt uns das. Der setzt da klares Zeichen und ist ein sehr provokativer Anstoß, auch für uns. Und was mir jetzt an Levi als zweites auffällt, ist, wie er mit Menschen und seinem Netzwerk und Jesus mit seinen Freunden zusammenbringt. Das tut er, ja, aber wie tut er das? Er feiert ein Fest zu Ehren von Jesus. Und es gibt etwas zu essen und zu trinken. Wir wissen, dass Jesus gerne zu solchen Dinnerpartys ging. Und für die Leute vom Zollverein war das ja auch nichts Ungewohntes, zusammenzusitzen, sich gut gehen zu lassen. Und hier können sie sich jetzt zwanglos begegnen. Jesus bekommt eine Kanzel am Schnittpunkt der Lebenswelten. Dabei ist schon die Tatsache, dass sie zusammensitzen und essen, in diesem Fall eine Predigt. Denn, so sehen es die Pharisäer messerscharf und völlig zu Recht, das ist ja ein Skandal, was da passiert. Ein Skandal. Aber darum wollen wir ja nicht reden. Worüber ich reden möchte, ist viel einfacher. Alle unseren Aufwendungen und Unternehmungen sind doch nichts anderes als solche Schnittpunkte, als Orte, von denen wir hoffen, dass Jesus und seine Freunde sich da ebenso wohlfühlen wie die Menschen aus unseren Lebenswelten. Orte, an denen wir alles tun, damit Menschen aus unseren Netzwerken Jesus begegnen. Und es muss nur zweierlei passieren. Wir müssen uns trauen, unsere Freunde mit den Freunden von Jesus zusammen einzuladen, und wir müssen Orte schaffen, an denen Jesus redet. Gottesdienste, Glaubenskurse, Wohlfühlabende für Frauen, Männerabende mit kernigen Themen, Geburtstagsfeiern, zu Hause. Und ich bin da manchmal auch bewegt, ja, wenn ich dann sage, wir feiern Geburtstag und es kommen Leute aus der Gemeinde, es kommen Leute aus dem Beruf. Ja, und wir haben das einmal, und das erzähle ich jetzt in aller Demut, wir haben das einmal ganz, wie ich finde, krass erlebt. Nach meiner Krankheit haben wir uns ein Vierteljahr lang Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich das jetzt irgendwie, wie können wir da noch richtig Danke sagen, dass ich leben darf, dass ich gesund bin und dass ich nach einem Jahr oder anderthalb Jahren wieder ganz normal im Leben bin. Und dann kam der 40. Geburtstag und man hat sich hin und her überlegt, ja, machen wir eine ganz große Geburtstagsfeier und laden die alle ein und so. Und das glaube ich auch, dass dann auch Gott geredet hat, der Heilige Geist geredet hat, weil dann kam uns die Idee, dass wir gesagt haben, nein, warum machen wir es denn nochmal ein bisschen anders? Wir machen ein christliches Konzert. Wir hatten damals Kontakt zu Beate Ling und ich habe dann mal vorsichtig angefragt, ist es überhaupt möglich, ein privates Konzert? Ja, sagt sie, natürlich. Wenn da nicht nur gegessen und getrunken wird, dann mache ich auch ein privates Konzert. Und dann haben wir eingeladen, alle Menschen zu diesem Konzert. Aus der Gemeinschaft, aus dem ganzen Bezirk, die gebetet haben, die ja anderthalb Jahre lang mitgefiebert und mitgebetet haben. Wir haben eingeladen die Ärzte, die Pfleger, die Schwestern, da kommt ja dann im Jahr auch einiges zusammen. So. Und wir haben eingeladen meine Kollegen, da waren teilweise auch Kunden dabei, die immer noch Kontakt zu mir gehalten haben, ja, und die gesagt haben, Mensch, wir müssen wissen, wie es ihnen geht. Und mich hat es an dem Abend echt, mich bewegt es heute noch, wenn ich daran denke, was da für eine bunte Mischung an Menschen da waren, die beieinander an Tischen standen, die Musik gehört haben, die miteinander geredet haben und wo Jesus Gelegenheit hatte, durch Lieder, durch Zeugnis gehört zu werden. Und jetzt kann man sagen, ja toll, Jürgen, vor 20 Jahren, was hast du seitdem gemacht? Ja, es ist ein Beispiel und ich rechne da mir auch überhaupt nichts an, weil ich glaube, der Heilige Geist führt zu diesen Dingen. Wenn wir den Heiligen Geist darum bitten, wenn wir Jesus darum bitten, Heiliger Geist, zeige uns, wo bei uns Orte sein können, wo wir diese Welten zusammenbringen, wo du eine Kanzel bekommst in diesen verschiedenen Welten, dann werden uns Dinge aufgehen und dann werden wir auch Kraft haben, das umzusetzen und dann werden wir auch frei sein, das zu tun. Damals war es jetzt vielleicht schon so, Levi mag ein bisschen gezittert haben, ob sich seine Buddies einigermaßen benehmen. Heute ist es manchmal ganz andersrum. Wir bringen jemanden in die Gemeinde mit und wir zittern ein bisschen, ob das alles gut ankommt. Aber dafür schenkt uns Gott ja auch Fantasie. Und sein Heiliger Geist hilft uns, das Richtige zu tun und die Menschen so willkommen zu heißen, dass sie sich wohlfühlen. Das Entscheidende ist, dass wir unsere Feste zur Ehre von Jesus feiern. Und die Menschen müssen kommen können und hören können, Jesus muss sprechen dürfen. Dann ist da die Chance auf den Dominoeffekt. Unsere Gäste werden angestoßen, der Nachbar, die Kollegin, der ehemalige Kommilitone. Und es kommt uns so ganz natürlich vor. Klar, unsere Buddies und Jesus und seine Freunde, mehr müssen wir ja nicht tun. Wer weiß, was da passieren kann. Und nochmal zurück auf den Dominoeffekt. Wer weiß, was da passieren kann. Wir wissen es nicht, wir haben es nicht in der Hand. Aber wir schaffen die Gelegenheit dazu. Und wenn es das und Ihnen nun passiert und Sie wieder anderen weitersagen, was Sie erlebt haben, dann haben wir die Kettenreaktion von Erneuerung und Heilung und Versöhnung und Rettung. Und da stelle ich jetzt schon die Frage für jeden zum Mitnehmen auch, wer für euch, jeden Einzelnen, wer, an wen denkt ihr und wer ist dran, mal einzuladen, mitzubringen, egal zu welcher Gelegenheit und wie das dann geführt wird. Aber wir müssen es tun und wir müssen frei und offen sein, das zu tun. Ich sehe gerade, ich kann das hier auch lesen, ich muss mich eigentlich nicht immer umdrehen. Menschen mit Jesus zusammenbringen, haben wir schon besprochen. Jetzt aber dann doch noch mal eine Überschrift. Und das passt jetzt mal nicht so in die Jahreszeit. Ich lasse es trotzdem so stehen, die Grenzen von Weihnachten, wofür Jesus nicht gekommen ist. Jetzt kommen wir doch noch zu den Pharisäern, denn sie erheben ja ihre Stimme. Und fast scheint es so, als können sie diesen Dominoeffekt stoppen. Irgendwie haben wir so den Eindruck, die rennen jetzt und stellen sich zwischen die Steine und sagen, stopp, 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 kein weiterer darf jetzt umfallen. Aber sie können es nicht. Sie können es nicht aufhalten. Lukas, dieser geniale Erzähler, der weist ihnen an der Stelle eine ganz kleine Rolle zu. Der sagt, sie sind nichts als Stichwortgeber für Jesus. Denn als sie ihren Einwand bringen, ist es ein guter Anlass für Jesus, das Wort zu ergreifen. Der Protest der Pharisäer bietet Jesus eine Bühne, so kann es auch gehen. Auch der Streit kann ihn nicht aufhalten. Was er hier sagt, deutet alles, worüber wir heute sprechen. Hört noch einmal hin. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ich möchte euch am Ende nur noch auf zwei Dinge hinweisen. Zum einen auf die große Einigkeit der Diagnose zwischen Jesus und den Pharisäern. Jesus sagt jetzt ja nicht, stopp, 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 das sind ehrbare Leute. Das sagt Jesus nicht an der Stelle. Er rechtfertigt sie in keiner Weise. Und die Pharisäer, die sagen, weißt du Jesus, gegen jeden Satz der Bergpredigt haben sie verstoßen, Schiffbruch erlitten. An jedem einzelnen Satz. Was sagt Jesus? Widerspricht er, verteidigt er ihren guten Ruf? Nein, stimmt, sagt er. Krank und vom Weg abgekommen. Auf der dunklen Seite der Macht sind diese Menschen. Schiffbruch an der Bergpredigt erlitten, Schiffbruch an jedem einzelnen Satz der Bergpredigt. Jesus und die Pharisäer sind sich völlig einig in der Diagnose über diese Menschen, mit denen Jesus sich an den Tisch gesetzt hat. Aber genau das ist jetzt der entscheidende Punkt für Levi und für seine Buddies, für die Freunde, die mit Jesus unterwegs sind und für uns, auch für uns. Denn was ist jetzt die Schlussfolgerung der Pharisäer? Sie halten es mit dem Psalm 1 und ich möchte den jetzt nicht irgendwie in Verruf bringen, den Psalm 1. Der hat mir schon sehr viel geholfen und der hat mir schon sehr viel Orientierung gegeben. Aber an der Stelle heißt es, wie die Pharisäer, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Daran halten sich die Pharisäer und sie grenzen sich ab. Und was ist die Schlussfolgerung von Jesus? Er tritt auf den Weg der Sünder. Er sitzt, wo die Spötter sitzen. Wenn wir mit Jesus zusammenkommen, ist die Diagnose klar und deutlich und unerbittlich. Alle unsere Abgründe liegen dann sichtbar da. Die Krankheit zum Tode, die dunkle Seite der Macht, das verfehlte Leben und das zwanghafte in sich verbohrt sein. Dann kommt Jesus vorbei und sieht nicht weg. Er schaut uns an und sagt, komm. Und sein Ruf bringt uns auf die Beine. Und das andere ist jetzt die negative Weihnachtsbotschaft. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, sagt er. Man kann Weihnachten also falsch verstehen. Ich bin nicht gekommen für die, die alles beieinander haben und nichts brauchen. Ich bin nicht gekommen für die, die Gottes Erbarmen nicht nötig haben, weil sie selbst schon ganz gut klarkommen mit sich selber. Nicht gekommen. Ein schlimmeres Urteil könnte ich für mich und mein Leben nicht hören. Für dich bin ich nicht gekommen. Aber, sagt Jesus, wenn du es brauchst, Gnade, Trost, Vergebung, Entlastung, Hoffnung, dann sollst du es wissen. Das hat mich aufbrechen lassen. Dafür bin ich gekommen. Das ist meine Mission zwischen Krippe und Kreuz und seit Ostern zu allen Zeiten und an allen Orten in dieser Welt. Damit es immer wieder neue Dominoeffekte gibt, was wäre das, wenn in unserer Stadt Kettenreaktionen des Glaubens freigesetzt würden und Menschen einander anstoßen und zu Jesus bringen. Und niemand kann es aufhalten, in unserem Leben nicht und in unserem Umfeld nicht. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, das hört sich so einfach an in diesem Text. Levi und seine Geschichte, Levi und seine Freunde. Und Jesus, der in Macht und großer Kraft ruft und zur Nachfolge ruft. Das hört sich so einfach an. Und dafür danke ich dir, dass es so einfach ist, dass wir nicht selber strampeln müssen, dass wir nicht selber Menschen überzeugen müssen, sondern dass wir sie nur vor dich und in dein Licht stellen müssen. Dafür danke ich dir. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch schwierig für uns. Und dann gehen wir oft an Chancen vorbei und dann sehen wir die Menschen nicht, denen wir im Alltag begegnen und die wir auch nur in einer Rolle sehen, nicht als Ganzes. Und da bitte ich dich von Herzen, dass dein Heiliger Geist uns aufrüttelt, dass dein Heiliger Geist uns die klare Sicht gibt und dass es vor allem unser Anliegen auch ist, dass du uns diese Menschen so zeigst und dass du uns den richtigen Zugang zu ihnen schenkst, dass wir sie vor dich bringen können, unter deine Kanzel bringen können. Herr Jesus, darum bitte ich dich und ich danke dir jetzt auch, dass wir noch das Abendmahl feiern dürfen, dass wir noch ganz praktische Gemeinschaft mit dir erleben dürfen. Dafür danke ich dir und lass uns dann auch aus diesem Gottesdienst gestärkt in den Alltag gehen, mit Mut, getröstet und getragen. Das bitte ich dich für jeden Einzelnen von hier. Amen.